Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 155 oder 154? 55 kommt nächste Woche, verdammt. wie man schon gehört hat, nicht alleine, natürlich nicht alleine. Ich habe einen Robin dabei. Robin, warum haben wir keine Greenscreens?
Ja, moin moin. Tatsächlich, weil es einfach unfassbar heiß ist. Also ich bin heute einfach nur nach Hause gelaufen und ich war komplett durchnässt. Also es geht gar nicht tatsächlich mit der Hitze. Und deswegen, ich wollte nicht in der Beleuchtung stehen, deswegen bin ich auch ein bisschen dunkler als sonst, weil es sonst unnatürlich warm in diesem Raum wirbt und dann blubber ich vielleicht die letzten Themen nur noch. Aber apropos Themen, was haben wir denn heute mitgebracht?
Wir haben sehr, sehr coole Themen. Wir haben auf der einen Seite Spoiler von Dominaria United. Und also da auch noch ein paar News zu. Die News reden wir zuerst drüber, dann über die Spoiler. Dann haben wir Anfinity Spoiler und Fails, weil sie jetzt da schon wieder einen kleinen Fail reingeballert haben. Und wir haben allseits beliebt natürlich ein Magic Arena-Thema mitgebracht, weil wir sind große Fans von dem, gerade von Historic und deshalb Historic und Explorer-Anthologie. Also wer die Ironie nicht rausgehört hat. Ja. Wir reden über die Historic und Explorer-Anthologie und versuchen das neutral zu bewerten, so gut wie wir können. Und wenn wir da noch Zeit haben, gehen wir das Ask Us Anything.
Genau, und beim Ask Us Anything könnt ihr uns quasi Fragen an uns stellen. Das Ganze könnt ihr tun im Radio Ravnica /Gamery Discord. Dort einfach in den Reiter Ask Us Anything wechseln und dort eure Frage reintickern. Und wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, beziehungsweise folgen wollt auf verschiedenen Kanälen, ihr könnt das tun auf YouTube, Twitter, Instagram. Gerade jetzt, wo wir so ein bisschen sommerurlaubsmäßig ein bisschen unterwegs sind, kann man da, glaube ich, ganz gut verfolgen, wo wir so sind. Und wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Bekommt ein paar Benefits, unter anderem Namensnennung in der Endcard, also auch am Ende des Podcasts und den Podcast in ganzer Länge als Video. Und dementsprechend, wenn euch das interessiert, schaut da echt gerne mal vorbei. Wir beginnen jetzt aber mal mit einer sehr großen News zu dem nächsten Standard-Set, das uns erwartet, und zwar Dominaria United. Unter dem Titel Lost Legends wurde uns was angekündigt, was spezieller ist. Also vielleicht erstmal zu Dominaria United allgemein. Es kommt am 9. September 2022 raus. Aber es kommt ja ein Kniff. Es wird ja nicht nur ein reines Booster-Set sein. Was haben Sie sich denn überlegt?
Ja, also für die Leute, die aktuell noch am Stein wohnen, wir arbeiten gerade ein bisschen Backlog nach. Deshalb müssen wir das auf jeden Fall noch nachmachen. Es kommen Lost Legends-Karten mit rein. Lost Legends sind originale Legends-Karten von 1995, glaube ich.
Ich glaube so um den Dreh. 95, 96 oder so.
Und die haben im Keller eine Palette gefunden. Also ich gehe davon aus, die haben da noch einigen anderen Kram rumliegen. Und sie haben Videos davon gemacht, wie sie diese Displays, die es damals gab, oder die auf dieser Palette noch lagen, aufgemacht haben. Das heißt, es sind keine Reprints.
Ja.
Sie haben manche Karten auch gar nicht aufgemacht. Auf der kompletten Palette war zum Beispiel kein Abyss, wodurch es kein Abyss gibt. Was sie mit diesen Karten machen, sie haben sie ganz vorsichtig die Booster aufgemacht, haben auch alle Handschuhe getragen, gibt es Videos zu, sind richtig cool. Und diese Karten kommen jetzt in Collector Booster von Dominaria United. Das heißt, ihr könnt in einem Collector Booster zum Beispiel ein Tabernakel ziehen.
Yes, genau. Das ist halt, es ist schon echt eine coole Aktion. Also die Story ein bisschen komisch im Sinne von, dass man sich auch sehr leicht überlegen könnte, dass so was anderes hintersteht. Dass sie halt wirklich in einem alten Lager, was irgendwie verkauft wurde oder nicht mehr zum Hauptlager von Wizards of the Coast irgendwie dazugehört. Haben sie tatsächlich den Lagerarbeiter auch in dem Video irgendwie dabei gehabt, der dann mit seinem Chef da hingefahren ist und dann so, oh, hier sind ja mehrere Paletten Legends. Also die Story ist, also wir behaupten nicht, dass jetzt die Karten nicht aus Legends-Boostern sind, sondern vielmehr, dass das vielleicht aus dem normalen Lager ist und dass es eine geplante Aktion wäre, aber es sich natürlich besser verkauft in dieser, hey, wir haben was gefunden und wir geben es jetzt weiter. Und vor allen Dingen, ne, wann werden die das gefunden haben? Wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie vor einem Monat oder so, sondern wenn es wahrscheinlich vor einem Jahr oder anderthalb Jahre, nehme ich mal an. Das Ganze wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger sein.
Ja, genau. 100%ig. Also es ist halt wirklich, da muss ich einmal ganz kurz wieder ausdrücken.
Ja.
Und wie gesagt, es sind keine keine Reserved List Reprints in dem Sinne. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ey, Blackie, wird die Reserved List jetzt aufgehoben? Blackie, stell dir mal vor, das sind keine gefundenen Karten, sondern gedruckte Karten.
Ja.
Blackie, was machen die? Ist das jetzt ein Test? Und dann so fragen, können wir die Reserved List nicht reprinten? Bla, bla, bla. Aber das ist so schlimm gewesen. Mhm. Mein Handy ist wirklich explodiert. Und nein, alles, was sie gemacht haben, ist, sie haben Karten genommen und die da reingesteckt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass sie sowas machen.
Genau.
Genau, das hat im Original Syndica auch schon gemacht. Da konnte man sogar Black Lotus ziehen.
Genau, wobei da die Story quasi anders war, da haben sie es selbst nicht geöffnet, sondern tatsächlich selbst nochmal eingekauft, beziehungsweise irgendwie reingeholt, und um sie dann nochmal in Booster zu stecken. Also da war mehr so der Aufwand, hey, wir wollen diese Aktion machen, wir schaffen mal die ganzen alten Karten irgendwie ran aus Alpha Beta. Und da hat man dann auch, aber da war es ja auch nochmal anders, weil da gab es keine Ankündigung dazu. Das heißt, Leute haben sich beim Syndica Release sehr gewundert, ein Volcanic Island, Black Lotus und Co. auf einmal rauszuziehen. Und alle waren so, hey, was passiert denn da? Und eine Woche später kam dann irgendwie die Auflösung, ja, wir haben euch da so ein bisschen was noch reingemischt, was auch eine ziemlich coole Aktion war. Also ganz so überraschend wird's die Leute, glaube ich, nicht dieses Mal, einfach nur, weil wir es jetzt ja schon wissen. Und tatsächlich, um auch da den Wind aus den Segeln zu nehmen, der Einfluss auf den sekundären Markt wird wahrscheinlich auch gering sein, denn nur 3% aller Collector-Booster werden werden eben diese Karten beinhalten. Das heißt, nicht nur packen sie die ganzen Legends-Karten in das Premium-Produkt von den Booster-Sets, sondern eben auch noch in die, also selbst da noch mal super limitiert. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen derselbe Slot wie die Textured Foils von Double Masters.
Nee, das ist wesentlich seltener, viel, viel seltener.
Ja?
Weil eine Textured Foil hast du in einem Case.
Ah, okay.
Ein Case, wobei hier könnte es auch ein Case sein, weil hier wieder normal viele Booster drin sind.
Mhm.
Und nicht wieder vier Booster, sondern halt eine gute Anzahl an Booster.
Ja.
Aber noch viel wichtiger ist, nur weil wir von den krassen Hits sprechen, also es gibt auch 5 Cent Commons und Uncommons aus Legends, die ihr ziehen könnt. Wir reden natürlich von Tabernakel, von Caracas und so, von den krassen großen Dingern.
Mhm.
Aber es gibt halt auch 5 und 10 Cent Commons aus Legends.
Absolut, absolut.
Die könnt ihr auch ziehen.
Genau, und ich finde es auch irgendwie, also ich finde es auch witzig, weil wir haben eine Liste von allen Karten, die theoretisch auftauchen können, auf der Webseite. Die haben wir auch euch unten verlinkt. Es wurden auch ein paar Karten quasi ausgeschlossen von dem Set, weil sie zum einen nicht geöffnet worden sind. Ich weiß nicht, kennst du dich da mehr aus mit diesem, ich habe viel gelesen zu A-Print-Run, B-Print-Run und wenn diese ganzen Cases, die gefunden worden sind, irgendwie B-Print-Run sind, können ein paar Sachen irgendwie gar nicht drin sein? Was hat's damit irgendwie auf sich?
Es ist auch nur gehört bzw. gelesen, dass im A-Print, im B-Print-Run einige Karten einfach vergessen wurden. Und einfach ein Cheat einfach nicht gedruckt wurde.
Ja.
Das ist das, was ich gehört habe. Genau nachgelesen habe ich es tatsächlich, also ich habe es nachgelesen, mehr habe ich aber auch nicht rausgefunden. Ich habe keine stichhaltigen Beweise dafür gefunden.
Ja.
Aber das wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Wir erinnern uns an den Mountain aus Arabian Nights und so ein Kram. Das war damals einfach so.
Ja.
Wizards war nicht alt. Man kann das nicht mit heute vergleichen und man denkt so, wie die haben ein ganzes Cheat vergessen beim zweiten Print dran.
Mhm.
Heutzutage wird das gar nicht mehr passieren. Aber ja, damals war Katamuni oder Wizards so klein und es war noch nicht mal Katamuni, es war noch tatsächlich noch normal Englisch. Es ist ja alles nur in Amerika dann gedruckt worden.
Ja.
Und es war so klein und so, es konnte halt mal passieren.
Ja.
Und also da sind ein paar Karten, die gar nicht drin sein konnten und ein paar Karten, die eben nicht gezogen wurden und ein paar Karten, die mit Absicht rausgelassen wurden.
Genau, das sind dann teilweise die aus aus Racial oder Stereotype, Culturally Offensive Artworks und Co. quasi schon aus den Geschichtsbüchern von Wizards of the Coast mehr oder weniger gestrichen worden sind. Und teilweise wurden auch ganze Karten, wo der Zeichner bewiesener Neonazi war, quasi auch rausgenommen. Also auch absolut nachvollziehbar und eine absolut korrekte Entscheidung an dieser Stelle.
Ja.
Aber wie findest du denn diese Idee? Findest du es ein bisschen schade, dass es nur die quasi noch ein On-Top für sag ich mal Whale-Käufer irgendwie ist? Oder findest du es so besser als gar nicht?
Also das Allerwichtigste, was ich finde, ist, ganz viele Leute sind halt in ihrer Skepsis und oh mein Gott, die probieren das, um uns irgendwas zu machen, statt hinzugehen und zu sagen, hey, wir kriegen da einfach irgendwas von denen geschenkt.
Ja.
Also eine Palette Displays, Das sind umgerechnet, habe ich gelesen und auch in ein, zwei Videos gesehen, ungefähr eine Mille,
Ja.
die aufgemacht haben und den Leuten einfach on top reinschicken. Natürlich machen sie jetzt einen Hype und viel, viel mehr Leute kaufen jetzt mehr Collector-Booster und deshalb holen die Mille bestimmt easy wieder rein. Gar keine Frage. Eine Million war damals sehr, sehr viel und heute ist das nichts. Aber
Ja.
sich überlegen, ob die eine Mille einfach drauf schenken und sagen, hier, macht damit, was ihr wollt. Weil die könnten natürlich auch sagen, ja, wir behalten die, machen die Mille draus und versteigern das oder so. Oder machen so ein Set, wo wir sagen so, hey, wenn ihr 50 Stück davon kauft, könnt ihr einen Booster bei uns bekommen. Oder sie könnten viel, viel assiger sein. Sind sie nicht. Es ist ein Geschenk, was on top ist. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es nur in den Collector-Boostern ist. Weil, stell dir mal vor, das ist ein normaler Booster-Display.
Ja.
Davon gibt es ja zigtausende mehr. Und es gibt ja auch normalerweise mehrere Printruns davon. Von einem Standard-Set. Printrun 1, 2 und 3. Und wenn sie dann Karten zurückhalten müssten, um im zweiten und dritten Printrun auch sowas zu haben, oder du müsstest irgendwie markieren, dass das dazu. Es ist ganz komisch. Und Collector Booster printen sie einmal am Anfang und das war's.
Ja.
Außer
Ja.
Theros BMDF. Aber ansonsten printen sie jetzt einmal, können es reintun, finde ich gut. Also ich finde es in den Collector Boostern ist es gut aufgehoben. Natürlich wünsche ich mir, dass es für jeden einfach auch einfacher zu ersteigern ist. Collector Booster sind halt teuer.
Ja.
Aber ganz im Ernst, es ist ein Geschenk, was wir obendrauf bekommen. Also was kann daran schiefgehen, außer dass Menschen in einer komischen Aluhutwelt leben und sagen, das ist alles böse.
Ja, also man merkt auch immer wieder bei diesen Ankündigungen, die Leute lieben es einfach über Reserved Discs zu spekulieren. Und das merken wir ja auch zum Beispiel bei vielen Fragen einfach, dass es halt immer wieder darum geht, wie wahrscheinlich ist es, dass die Reserved List wegkommt? Wann bekommen wir Reserved List Karten? Wann werden die reprintet? Wie geht Wizards damit um? Ist es bindend? Ist es nicht bindend? Und all solche Sachen. Und jetzt hier allein zu sehen, dass, wie du schon sagst, das ist halt irgendwie so eine nette Aktion, wo ich auch mir selber sage, das ist schöne PR und ich werde mich auf jeden Fall freuen über die Videos, die es geben wird von Leuten, die da eben wirklich einen Tabernakel oder Nicol Bolas im alten Frame und so weiter ziehen werden und sich mega ein abfreuen werden. Aber das ist dann so wahrscheinlich wie ein Black Lotus irgendwo irgendwie zu ziehen. Also, was ich damit sagen will, wahrscheinlich selbst wenn ihr euch Collector Booster Boxen von Dominaria United kauft, ist es die Chance, dass ihr was daraus zieht, so super gering. Und darüber hinaus, wenn ihr dann noch was zieht, weil, was du schon sagst, nicht jede Karte aus Legends ist super wertvoll, dann ist es quasi auch noch mal ein weiteres unwahrscheinlich, dass es halt was wird. Deswegen, ich find die Aktion nett. Aber ja, ich habe da jetzt nicht auf einmal die Hoffnung, dass wir jetzt von der Reserved List befreit werden oder dass in Wirklichkeit irgendwelche quasi Printruns dann doch sind, weil man muss sich ja auch rückwirkend sagen, wenn Wizards of the Coast das gemacht hätte, das mit Printruns, also das nachgedruckt hätte und es käme raus, dann ist das ja noch, dann
Nein.
wäre das ja noch schlimmer, hätte das dann noch schlimmere rechtliche Konsequenzen, als wenn sie einfach offiziell sagen, die Reserved List kündigen wir auf oder wir stehen nicht mehr hinter der Liste. Also das wäre ja kompletter Quatsch. Also
Ja, nicht nur das, es würde auch die komplette Reputation von Wizards, sie hätten ihre Customer angelogen.
ja.
Also, dass sie manche Sachen schöner darstellen, als sie sind, okay, das machen Companies, das ist okay. Das
Ja.
sind wir gewohnt, muss man leider Gottes echt sagen. Aber Lügen, offen sagen, hey, die haben wir gefunden, und zwar in unserem Drucker, den haben wir gerade angeschmissen. Also das, nee, die Reputation von dieser Firma wäre im Arsch. Und die
Ja.
kompletten Vertragspartner, Händler, die mit dieser Firma zusammenarbeiten würden. Also mal ganz abgesehen von diesen großen Walen, die irgendwie zigtausend Duels im Keller liegen haben und Black Lotus und was nicht alles. Ein normaler Customer-Händler aus Europa, der die Ware von Wizards bekommt und an Händler verteilt, also einfach nur einen Distributor bzw. einen Zwischenhändler,
Ja.
der würde sich das doch zweimal überlegen, ob man mit einer Firma, die offensichtlich lügt,
Ja.
arbeiten möchte. Also, no way, no
Ja,
way.
absolut. Also ich muss auch sagen, also es wäre zu krass, wenn das jetzt im Nachhinein rauskommt, dass sie wirklich gedruckt worden sind jetzt. Also dass ich das ist so groß, dass es halt absolut für mich auszuschließen ist eigentlich. Also wenn es dann so kommt, dann wow, krass. Dann sind aber die Konsequenzen, die daraus resultieren, wahrscheinlich schlimmer, als hätten sie einfach Reserved List Karten neu gedruckt. Also dann wäre das, also wenn sie das offiziell quasi angekündigt haben, wir würden einfach noch mal alte Sets neu drucken oder rausbringen, so eine Idee, die wir bei einer letzten Folge auch schon irgendwie gesagt hätten. Und keine Ahnung, also das finde ich halt so unwahrscheinlich zu einem Punkt, dass ich sagen würde, das kann es eigentlich nicht sein. Also.
Ja, plus wir leben halt auch in einer Welt, wir kennen ja schon gefühlt das komplette Set, bevor Wizards anfängt zu spoilern.
Ja.
Wir kriegen andere und irgendwelche Leaks. Wir haben gefühlt schon Artworks von allem und jedem der nächsten 3 Jahre vor uns liegen. Mhm. Wie willst du denn sowas geheim halten?
Ja.
Und vor allem, wie willst du denn die Kartenqualität, die damals an Tag, die Karten waren immens gut, die halten bis heute.
Ja. Ja, das würde auffallen, wenn die dann auf einmal die heutige schlechte Qualität hätten. So.
Genau, ja. Die Qualität ist ja so mies, das würde so hart auffallen. Also no chance.
Auf jeden Fall. Aber hey, wie seht ihr das mit den Lost Legends? Freut ihr euch da, etwaige Reserved-List-Karten in ihr Standard-Boostern oder Collector-Boostern ziehen zu können? Glaubt ihr, dass ihr das tun werdet und beeinflusst das irgendwie eure Kaufentscheidung da zuzuschlagen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord, das würde uns sehr, sehr interessieren. Wir gehen jetzt aber mal weiter mit dem Blick auf das volle Set. Dominaria United, das nächste Standard-Set, erwartet uns. Und wir haben das in einer großen Ankündigung bei Weekly MTG ein paar Karten gezeigt bekommen, ein bisschen gezeigt bekommen, was sie so mit dem Set vorhaben, in welche Richtung es geht. Und ja, wie ist so dein erster Eindruck von dem, was du gesehen hast? Wir haben schon über die Lost Legends natürlich gesprochen, so deswegen lassen wir die jetzt mal außen vor. Aber so, was du jetzt bisher gesehen hast, freust du dich auf das Set oder Wie ist deine Meinung dazu?
Also, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber sie bringen ja jetzt seit etlichen Sets so coole Standardländer raus.
Oh also, ja.
Das ist ja wirklich, wer kauft sich denn aktuell Secret Lair Standardländer? Wenn man sowas in normalen Sets haben kann. Die Capenna waren super. Die Kamigawa müssen wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Und selbst die, wo wir ein bisschen drüber geschimpft haben, Innistrad und Midnight Hunt und Crimson Vow, auch die wunderschön. Theros Beyond, der wunderschön, wenn man Pokémon mag. Und hier haben wir schon wieder welche, die einfach unendlich geil aussehen.
Absolut.
Und das ist das, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Wer braucht Secret Lair Länder? Wenn man das haben kann, ist ja der Wahnsinn.
Ja, definitiv. Also gerade dieser Stained-Class-Approach bei allen Ländern zu haben, das ist schon extrem cool und ist ja auch so ein bisschen das, wo wir in dem, ich würde fast sagen, in dem originalen Dominaria, aber selbst Dominaria war ja quasi eine Rückkehr zu den Plänen von Dominaria, also von dem Dominaria-Set, wo wir letztens erst von, was wir vor nicht allzu langer Zeit hatten, da hatten wir auch mit den Sagen unter anderem eben sehr viel diese Stained-Class-Optik. Und das finde ich einfach sehr schön, dass man das sich nochmal ja hier aufgegriffen hat und dann wirklich ganze Länder darum designt hat. Und anders wie bei den Theros Beyond Death Basic Lands, haben wir hier zwar das Mana-Symbol in der Mitte, aber trotzdem immer noch die Landschaft irgendwie dargestellt, was ich sehr, sehr schön finde, weil das war der einzige Punkt bei den Theros Beyond Death Ländern, das mich gestört hat, dass du einfach nur Sternbilder hast und dann hast du auf einem Mountain gar keinen Mountain mehr im Blick. Ich weiß, es ist ein Nitpick und es ist, geht vielen Leuten wahrscheinlich auch komplett am Arsch vorbei, aber mich persönlich hat das so ein bisschen gestört. Und hier hast du zwar eigentlich ja ein Bild von so einem Stained-Glas, von so einem Mosaik-Glas-Bild, aber darauf ist halt eben ein Plains, ein Island, ein Swamp, ein Mountain und ein Forest, was für mich vollkommen okay ist. Und ich stimme dir absolut zu, das ist, glaube ich, nach den Yu-Gi-Oh!-Ländern einer meiner Lieblings-Full-Art-Basics, die sich auch hinter den Secret-Lair-Basics nicht verstecken müssen. Also
absolut nicht.
Und man wird sie wahrscheinlich in höherer Frequenz holen. Ja. Was ja schon echt cool absolut. Ist. Tatsächlich noch eine andere Sache, die so ein bisschen in die Sparte Premium-Treatments oder Premium-Karten irgendwie geht, sind die Legends Retold Boxtopper, was eine sehr spannende Sache ist. Und zwar wird es eine Auswahl von Karten geben, die es nur als Boxtopper geben wird, die nicht standardlegal sind, sondern eben Commander-legal. Sie haben das Set-Symbol von Dominaria United, dem Commander-Set, weil es natürlich auch wieder passende Commander-Decks dazu geben wird. Und es sind quasi Neuerzählungen von alten Legends mit einem anderen Namen, mit einer anderen Funktion, einfach nur, um sie playable zu machen. Wir haben zum Beispiel Ramirez de Pietro Pillager. 4 Mana, 2 generische, 1 blaues, 1 rotes für ein 4-3 Legendary Creature Human Pirate. When this creature enters the battlefield, you lose 2 life and you create 2 treasure tokens. Whenever one or more pirates you control deal combat damage to a player, exile the top card of that player's library. You may cast that card as long as it remains exiled. Und das ist quasi eine Re-Imagination, Remake, von einer alten Karte, die eben auch Ramirez de Pietro heißt, aber ich glaube auch nur ein Vanilla 4-3 war, also gar keinen Effekt hatte, also eigentlich einen coolen Charakter oder irgendwie so einen super teuren Tap-Effekt, das muss ich gleich mal nachgucken. Aber ja, wie findest du diese Herangehensweise an alte Legendaries, die nicht viel Play sehen in Commander, einfach denen jetzt mal so ein paar Effekte zu geben?
Also, das ist halt, also, mir haben die Worte gefehlt. Wie kann man denn noch mehr sagen, dass man Commander einfach nur als Cash-Cow benutzen möchte, als das?
Ja.
Also, als Boxtopper, wenn ich einen Standard-Set kaufe, will ich doch keine Commander-Karte haben, sondern ich will dann doch ein Standard-Sachen haben. Also, das ging bei mir gar nicht in den Kopf. Ich finde das unendlich daneben. Hm. Die Grundidee finde ich nett. Aber dann sollen sie einfach standardlegal machen. Was ist denn der Nachteil? Also, im Notfall kannst du alles bannen.
Ja, total.
Selbst im Explorer. Und im Alchemy. Und was willst du denn machen? Also, sorry, das finde ich nicht cool, dass sie es so machen.
Ja.
Ich muss sagen, ich fände es viel, viel cooler, wenn sie die einfach als Standardkarten gemacht hätten.
Ich finde auch diese Legalitätsthematik ein bisschen komisch, weil also wirklich mach sie einfach standardlegal und das ist fein und pack sie halt auch ins Standardset. Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Originalkarte von Ramirez de Pietro kostet 6 Mana, 3 generische, ein blaues und 2 schwarze für eine 4-3 mit First Strike. Das ist alles. Hm. Viel mehr kann die Karte nicht. Also, das war noch zu einer Zeit, wo Legends eine andere Stärke, anderes Power-Level hatten. In diesem Stile haben wir momentan, es kommt noch mehr dazu, aber derzeit haben wir auch noch Tor Wauki, The Younger und Jasmine Boreal of the Seven. Gehen wir jetzt mal nicht speziell durch, vielleicht halt am Ende, wenn wir die Top-Karten auch für Commander zum Beispiel raussuchen. Aber das finde ich auf jeden Fall aufregend. Im Sinne von, ich frage mich halt, wie rar werden diese Karten sein? Weil sie sollen tatsächlich ja nur als Boxtopper kommen und tatsächlich auch natürlich in Collector Booster, in Non-Foil und Foil Edged. Also okay, da hat sich meine Frage schon direkt beantwortet. Die wird es dann doch auch geben.
Und nicht gerade wenig, glaube ich.
Ja, das glaube ich schon. Glaube ich auch. Aber wir haben ja natürlich auch noch ein paar Previews. Beziehungsweise willst du erst über Previews reden oder willst du erst über Promos reden?
Boah, lass uns erstmal mit den Promos an. Wir haben ja mit Buy-Box-Promos angefangen.
Genau.
Dann können wir auch mit Promos weitermachen, oder?
Ja, okay. Dann machen wir mal die Store-Championships, weil die sind ziemlich witzig. Wir haben als Participation-Promo haben wir ein Full-Art Spell-Pierce, was halt echt ein sehr schönes neues Artwork hat, mit so einem Mehrvolk drauf. Dann haben wir als Top-8-Promo haben wir die Gilded Goose mit eben neuen Artwork, auch so mit diesem durchsichtigen Textbox. Und dann der absolute Brecher, wo ich mir nicht, also das muss halt ein Meme sein, einfach was ich hier ausgesucht habe, aber ich find's irgendwie auch geil. Omnas Locus of Creation, zur Erinnerung, das ist der 4 verschiedene Mana-Locus, Omnas, der eben rot, grün, weiß und blau ist. 4 aus, ich glaube, aus dem Core-Set ist der. Und das ist quasi die Gewinner-Promo und die ist textlos. Also wie der Dark Confidant davor. Kein Text drauf. Und wer die Karte kennt, sie hat unfassbar viel Text drauf. Also sie hat, glaube ich, sind es 5 bis 7 Zeilen oder so auf der normalen Version? Also es passiert sehr viel auf der Karte.
Eine Menge. Ja, er hat Draw Card, wenn er ins Spiel kommt.
Genau.
Er hat Landfall 1, du kriegst 4 Leben. Landfall 2, du kriegst
seine Mana-Kosten zurück. Ich glaube,
seine Mana-Kosten, also 4 Mana. Landfall 3, du machst 4 Schaden an jedem Gegner und jedem Planeswalker oder sowas. Oder einem Gegner und einem Planeswalker.
Nee, ich weiß es nicht. An jedem Gegner. Also ich weiß nicht, ob Planeswalker mit drin sind, aber auf jeden Fall an jeden Spieler.
Okay. Und das textlos.
Ja. Merkt euch das. Ja, absolut. Also ich finde das halt, also ich, das ist, erinnert mich halt wirklich sehr krass an den Textless Cryptic Command. Einfach nur vom Sinne her, das ist halt so, das ist halt schon fast ein Meme, das halt textless zu machen. Aber ich, also als Gewinner-Promo von einem Store-Championship finde ich es aber auch gerechtfertigt, weil die wird es halt nicht in weiter Availability geben und ich sag mal, in 99% eurer Commander-Tables, wenn jemand Omnath spielt, wird er die reguläre Version oder eine andere Special-Version haben, aber jetzt nicht die Store-Championship. Und da finde ich es schon okay.
Sie haben damals ja aufgehört mit den Textless-Karten.
Ja.
Aus guten Gründen. Aus wirklich guten Gründen, weil sie halt einfach Überhand genommen haben. Und gerade so was wie der Cryptic Command, da weiß doch keiner, ich kenne eine Person, die es weiß, ja. Aber ansonsten weiß doch keiner allein die Reihenfolge von den Dingern.
Ja.
Und sorry, das geht jetzt auch. Den Bob fand ich nochmal ganz cool, so einen kleinen Throwback so zu haben. So, hey, komm hier, textless. Cool. Und jetzt das wieder zu machen, und das ist halt schon wieder dieses, hey, du findest das cool, ja? Hier hast du mehr und mehr und mehr. Und wenn die jetzt jedes Mal die Store Championship ohne Text machen, ja, dann ist das auch irgendwann einfach nichts mehr. Also,
ja. Also es ist, ich finde es halt im Sinne von, im Kontext dieser Store Championship schon okay, wenn das jetzt so eine Love Your Local Game Store Promo wäre, die, wo man dann einfach schon weiß, okay, die wird's massenweise auf dem Markt geben. Fände ich das, glaube ich, schon mal schwieriger, aber so, dass die meisten Leute werden sich das sowieso als Trophäe oder Vergleichbares irgendwo hin tun oder halt einen extra Case oder sowas geben. Da finde ich das schon echt in Ordnung. Aber es sind auch nicht die einzigen Promos, die wir haben, sondern auch, wir haben auch noch Game Day Promos bekommen, die eine Mischung aus aktuellen Standardkarten sind. Zum einen Touch of the Spirit Realm, 3-Mana Enchantment. Dann haben wir den Workshop Warchief, 5-Mana 5-3, Rhino Warrior Creature aus, ich glaube, New Capenna, richtig?
New Capenna ist der, ja.
Genau, der ist so ein bisschen wie Siege Rhino, glaube ich. Wenn er enters the battlefield, you gain 3 life. Und wenn er stirbt, macht er 4-4 Rhino.
Thraktusk, nicht Siege Rhino.
Ach, Thraktusk, der andere, genau. Und dann haben wir, und das ist quasi schon der perfekte Übergang zu den Previews, wir haben Shivan Devastator als Game Day Promo eine 1-Mana und X für eine 0-0 Creature Dragon Hydra mit Flying und Haste. Und im Text, Shivan Devastator enters the battlefield with X 1-1 +1/+1 Counters on it. Also, ne, man packt 5 Mana rein, es wird eine 4-4 Flying Haste. Man packt, keine Ahnung, 7 Mana rein, es wird eine 6-6 Flying Haste. Wie gut findest du Shivan Devastator als Karte, sowohl als Game Day Promo mit dem Artwork, als auch als Karte in dem Set?
Ich finde den ziemlich geil. Also ich finde den wirklich cool. Ich beschäftige mich aktuell wieder mehr mit Monored Prison im Legacy. Mhm. Und da hast du halt so Dinge wie erste Runde, du spielst ein Soulland, was 2 Mana macht, Chalice. Zweite Runde, Mountain, Trainingssphäre. Der Gegner kann einfach nichts spielen. Mhm. Und dann machst du in der dritten Runde den mit einem zweiten Soulland als 4-4 Eile fliegend auf dir Gesicht, 3-mal oder 4-mal zu, und hast du gewonnen.
Ja.
Also ich finde den nicht schlecht, tatsächlich, gerade mit so Sachen. Natürlich ist es keine Commander-Karte. Ich glaube, auch im Standard wird er nicht so krass viel reißen, weil es immer noch ein 3-Mana 2-2 Flieger mit Eile. Da gibt es Phönixe, die besser sind.
Ja.
Es ist nicht schlecht.
Ich finde, der hat halt so ein bisschen, das Einzige, was er nicht hat von der Karte, mit der ich sie vergleiche, ist halt dieses Unkonterbare, aber es ist so ein bisschen wie ein Banefire. So ein bisschen als Top-End für Mono-Red, so von wegen, okay, weiß nicht, Turn 6, irgendwie, der Gegner hat nur noch 4 Leben, okay, ich pack alles rein, Shivan Devastator und hau drauf. Also da kann ich es noch sehen. Oder halt in Pioneer wäre es möglich mit harten Scales, wenn du so eine +1/+1 Counter-Geschichte oder sowas hast. Fände ich spannend, das mal in Grohl zu probieren. Momentan ist es ja mehr so eine Celestia-Geschichte, oder man geht halt komplett Naya, also halt grün, weiß, rot. Und packt den dann ans Top-End oder so. Das wäre schon echt eine sehr, sehr coole Geschichte.
Ist ja auch nicht so das Problem mit dem einen roten Mana und X, weißt du?
Eben, er ist super splashable, auf jeden Fall. Also dementsprechend, also ich finde die Karte tatsächlich interessant. Es ist eine aufregende Karte, die fast schon sowohl komplett kein Play sehen kann, als auch schon irgendwie so ein Staple oder so ein Sideboard-Antwort sein könnte. Finde ich ein gutes Design. Finde ich easy, einfach zu verstehen. Tatsächlich viele Sachen, worauf die Leute hingewiesen haben, ist, jetzt kommen wir wieder zu unserer Theorie, was mit Dominaria United es auf sich haben könnte, mit den Phyrexianern. Denn im, nicht Reminder-Text, sondern im Flavor-Text wird Sheoldred erwähnt, der ja, glaube ich, der Lore nach tot sein sollte. Ich bin da überhaupt nicht so drin, aber was ist der Deal damit? Sehen wir Sheoldred?
Sheoldred lebt. Es gibt der Rote, der ist eigentlich tot und jetzt halt wieder da gewesen. Auf Capenna.
Wer war das denn? Warte, nee, Moment. Ach, ja, okay. Hier der Urabrask oder wieder
Urabrask, genau. Der hätte eigentlich tot sein müssen, war jetzt aber wieder ein Capenna.
Ah, okay. Aber genau, aber das zeigt ja schon so ein bisschen, dass im Flavortext, wir haben schon so ein bisschen phyrexianische Anleihen und nur als Reminder, unsere Theorie war oder eine Theorie, die im Internet kursierte, dass Dominaria United nur so ein Fake-Name ist und wirklich, das ist Dominaria Completed Und Nominaria wird der Anfang von einer längeren Serie von phyrexianischen Übernahmen auf verschiedenen Planes. Und vielleicht in demselben Kaliber ist die nächste Preview, und zwar Evolved Sleeper, eine 1-Mana 1-1 Creature Human, was so ein bisschen ähnlich wie Level Up oder Figure of Destiny, jetzt letztens in Double Masters gesehen, oder Ascendant Spirits, so eine Möglichkeit hat, quasi immer wieder Mana reinzupumpen, und dann wird er größer. Zum Beispiel für ein Mana bekommt er 2-2 und wird anstatt Human ein Human Cleric. Dann, wenn er ein Cleric ist, kann man 2 Mana reinpumpen, bekommt einen Death Touch Counter drauf, und er wird ein phyrexianischer Human Cleric mit Base Power Toughness 3-3. Und dann kann man den immer wieder aktivieren für 3 Mana, was quasi so ein bisschen so ein Phyrexian Arena Effekt ist, im Sinne von, du verlierst ein Leben, du ziehst eine Karte und der bekommt eine 1-1 Marke. Tatsächlich interessant, Thema Pioneer, ist ein Human, es ist ein One-Drop-Human, den man leveln kann, und das hat sich ja schon irgendwie so ein bisschen gezeigt mit Ascendant Spirit, dass das gut funktioniert in Pioneer. Was ist denn deine Meinung zu dem Evolved Sleeper?
Ich finde, also erstens, Surprise, Phyrexianer.
Yay!
Nicht so, dass die Phyrexianen als Typ gemacht haben für sinnlos. Nein, da hatte bestimmt keinen längeren Plan dahinter. Egal. Ironie oft. Es ist eine coole Karte. Es ist ein Einmanner 1-1er, der für Einmanner, also ein Zweimanner 2-2er ist. Es ist ja Einmanner 1-1 oder Zweimanner 2-2. Und wenn man den dann noch aufpumpt und der wird halt 3-3 und der kriegt einen Death-Touch-Counter, das ist Storm, und den verliert er ja auch nicht.
Ja.
Dann immer wieder für 3 Mana, wann immer man möchte, weil da steht ja nicht drauf wie eine Sorcery.
Ja, du kannst das am Ende des gegnerischen Zuges machen. End of Turn.
Genau, End of Turn, lege ich eine Marke drauf, ziehe eine Karte, verliere ein Leben. Ich gehe in meinen Zug, ziehe eine Karte, habe ich mal 2 Karten gezogen.
Ja.
Richtig strong, finde ich sehr, sehr gut, die Karte. Es gefällt mir, es ist sehr, sehr gut, dass sie sowas öfter machen.
Ja.
Absolut. Warum es zurück sein muss.
Ja, ich glaube, da geht jetzt so ein bisschen schon fast, also mit Shivan Devastator und dem Flavortext und jetzt Evolved Sleeper geht's, glaube ich, schon sehr krass in diese Richtung. Ja. Ich weiß nicht, ob sie komplett den Weg gehen, dass es Dominaria wird geflippt und es ist Dominaria completed. Dafür wissen wir schon zu viel vom Set Code, also dieses DMU, was halt für Dominaria United steht. Ja. Aber ich glaube, im Subtext geht's halt nicht darum, dass United von wegen Dominaria, alle Völker haben sich zusammen verbündet und sind einfach happy auf Dominaria, sondern sie verbünden sich aus einem Grund, und zwar den Phyrexianern. Und wer da an den Frontreihen wahrscheinlich kämpfen wird, ist Jaya. Die macht mal wieder ein Comeback. Irgendwie immer, wenn wir nach Dominaria gehen, besuchen wir wieder Jaya. Und zwar diesmal wieder als Planeswalker. Jaya Fiery Negotiator, eine 4-Mana, 4-Loyalty Legendary Planeswalker Jaya mit 4 Abilities. Und zwar +1, create a 1-1 Red Monk Creature Token with Prowess. -1, exile the top 2 cards of your library. Choose one of them. You may play the card this turn. -2 ist choose target creature an opponent controls whenever you attack this turn Jaya, also this planeswalker deals damage equal to the number of attacking creatures to that creature. Sehr interessante Fähigkeit. Und dann -8, you get an emblem with whenever you cast a red instant or sorcery, copy it twice, you may choose new targets for the copies. Ich habe schon sehr viel zu der Karte gehört. Es war so ein bisschen im Gespräch, dass es ein Konkurrent sein könnte zu Chandra, Torch of Defiance, von wegen 4 Mana Planeswalker, 4 Abilities. Wie siehst du sie? Ist es eine starke Planeswalker-Karte oder reiht sie sich mit dem anderen Jaya Planeswalker ein als nett, aber sieht kein Play?
Ich glaube, sie ist genau dazwischen. Sie hat natürlich 4 Effekte, was auf Planeswalkern immer dazu geführt hat, dass sie gespielt werden.
Ja.
Sie ist ein 4-Mana-Planeswalker, das heißt, sie geht nicht over the top. Sie hat 4 Marken, was nicht schlecht ist. Ihr +1 ist ein Defense-Effekt. Das ist immer gut, wenn das passiert.
Ja.
Weil man muss mit dem Token nicht angreifen, mit dem 1-1-Monk-Creature.
Der hat ja auch kein Haste zum Beispiel. Also der.
Genau. Ich finde es aber schwierig, dass sie halt die oberen beiden Effekte so ein bisschen hat, so mit, du kriegst eine Kreatur mit Prowess und du kannst Spells spielen oben von deinem Deck mit dem Impulse Draw, wovor wir 4-4 sehen in Rot. Und dann die unteren beiden ist dann auf einmal so, also der zweite Effekt ist irgendwie so, ja, jetzt hab haufenweise Kreaturen, die angreifen. Und dann hast du die Ulti, gut, auf die Ulti kommst du selten.
Ja.
Und selbst wenn, dann musst du sie halt oft benutzen. Und da muss ich halt sagen, allein die Ulti von Torch of Defiance ist halt Wahnsinn. Du legst halt dann auch noch 4 Karten und hast das Spiel gewonnen.
Ja, das stimmt.
Und hier ist es halt ein bisschen was anderes. Ja. Dementsprechend, ich finde sie nett, ich finde sie stark, aber sie ist keine Torch of Defiance.
Ja, ich glaube, ich sehe das recht ähnlich. Ich glaube, es hängt jetzt zum Beispiel auf Pioneer gesehen, wo ja auch Torch of Defiance hauptsächlich gespielt wird. Hängt das, glaube ich, sehr vom Meta ab. Im Sinne von, also wenn du halt, also je nachdem, was du brauchst, wenn du zum Beispiel in einem Mono-Red-Deck das als Sideboard-Karte reinnimmst für Control, einfach nur um Card-Draw zu haben und dann eventuell irgendwann diesen Effekt zu haben, von wegen, du kannst halt deine Bowls bzw. deine Shock-Varianten einfach kopieren und immer wieder casten mit den verschiedenen Sachen. Also ich könnte schon sehen, dass das ein realistisches Szenario ist. Aber für alles andere wäre ich auch, glaube ich, im Camp Torch of Defiance. Aber ich finde tatsächlich vom Power-Level her, also was sie rein kann, ist sie auf jeden Fall schon tausendmal besser als die letzte oder die vorletzte ja. Jaya, als wir das letzte Mal auf Dominaria waren. Ich bin wirklich gespannt, was die Karte machen wird. Für andere Formate, für, keine Ahnung, Legacy-Prison-Sachen oder sowas, ist sie wahrscheinlich aber auch nichts. Ne?
Torch of Defiance. Einfach Torch of Defiance. Sie ist einfach viel besser.
Alles klar. Aber wir sehen sie auch tatsächlich, also Jaya sehen wir auch schon tatsächlich in Action, auf einer anderen Karte, und zwar Temporal Firestorm. Eine 5-Mana-Sorcery mit Kicker, aber eine spezielle Art von Kicker. Und zwar kannst du als Kicker kosten entweder ein generisches und ein weißes zahlen oder ein generisches und ein blaues zahlen oder beides. Und dann passieren halt verschiedene Effekte, wie zum Beispiel choose up to X creatures and or planeswalkers you control, where X is the number of times this spell was kicked, those permanents phases out. Und dann Temporal Firestorm deals 5 damage to each creature and each planeswalker. Also so ein bisschen Hour of Devastation mit der Möglichkeit, für 2 Mana eine Sache von dir zu schützen, und für 9 Mana kannst du quasi 2 Sachen von dir schützen, indem sie halt eben ausfaden bis, wie war nochmal Phase Out? Ist das bis zum Ende des Zuges oder bis zum Anfang deines nächsten Zuges?
Bis zum Anfang deines nächsten Zuges.
Ah, okay, verstehe. Also eigentlich auch irgendwie eine interessante Herangehensweise, wobei, ist das nicht für einen Sweeper nicht sowieso schon sehr schwierig, noch länger als Turn 5 zu warten, bevor man das Board freiräumt?
Also im Commander nicht. Normalerweise ja. Und 5 Damage an jedem Planeswalker und jeder Kreatur. Der Damage erhöht sich ja nicht.
Ja,
das finde ich ein bisschen schade. Aber man kann zumindest einen eigenen Planeswalker schützen. Denn im Artwork sieht man ja auch im Hintergrund Teferi. Surprise, wir sind auf Dominaria und es wird einen Teferi wahrscheinlich geben.
Definitiv.
Die aber eine sehr lustige Interaktion haben, weil Teferi halt mal 2 blauer Planeswalker hinter Chandra steht ein Schild, Jaya steht ein Schild macht, wenn Jaya einfach überall Feuerbälle hinwirft.
Ja.
Das ist wirklich eine coole Synergy, einfach dieses Bild, diese Karte, sie ist cool.
Ja, ist ein cooles Design, definitiv.
Aber es ist ein sehr cooles Design. Bild und Karte passen diesmal wirklich richtig gut zusammen, und es gefällt mir auch hier bei der Karte richtig gut.
Ja, auf jeden Fall.
Die Karte selber ist ganz nett.
Ja, also ich finde halt, also bleiben wir bei dem Beispiel Hour of Devastation, also der 5-Mana-Sweeper aus eben Hour of Devastation, der für 5 Mana auch jedem Creature und jedem Planeswalker 5 Schaden macht, allerdings auch den noch Indestructible wegnimmt, was ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn man diese Art von Effekt spielt, dass du halt eben um etwaige Indestructible-Effekte eben drumherum gehst. Du hast halt natürlich, sag ich mal, Teferi's Protection würde das natürlich nicht umgehen, weil da werden halt natürlich Karten ausgefaced, aber eben, wenn du halt sowas wie, wer ist nochmal der 3-Mana, Azorius-Spell, nicht Azorius-Spell, sondern aus Ravnica, wo du für 3 Mana kannst du all deinen Kreaturen irgendwie Indestructible geben. Und wenn du das in deiner Main-Phase spielst, dann bekommen die +1/+1 oder so.
Wachsamkeit, irgendwas mit Standing.
Ja, irgendwie Last Stand. Etwaige andere Effekte, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall.
Schreibt das jetzt in die
Kommentare. Definitiv, schreib's mal in die Kommentare, wie die Karte hieß. Genau, da kommt halt auch auf der Versation sehr schön drumherum, was dieser Spell eben nicht tut. Aber für das eben, was es eben sein will, und es gibt wahrscheinlich auch mehr Commander-Decks, gerade so Voltron-mäßige Commander-Decks, die dann genau eine Kreatur schützen wollen und dann halt eben für 7 Mana das Board sweepen und dann freie Bahn haben. Ich glaube, das kann sich schon lohnen. Gerade auch in den Farben, also Jeskai. Ich glaube, das ist eine coole Karte für Commander auf jeden Fall. Das bringt uns auch schon quasi zum letzten Preview für heute. Und zwar haben wir noch den Lanova Loam Speaker, der auch gleichzeitig, warte mal, was ist der? Ist er eine Buy-a-Box-Promo? Genau, weil es gibt Boxtopper und Promos. Richtig.
Genau, ja. Es gibt Boxtopper und Promos. Und er ist als Buy-a-Box-Promo, aber nicht als Boxtopper drin.
Ah, genau so rum war das, genau. Damit du halt, genau, der Boxtopper ist bei jeder Box mit drin, aber diese Promo kriegst du quasi nur im Local Game Store. So war
genau.
Das. Genau. Und da haben wir quasi Lanova Loam Speaker, 2 Mana, 1-3 Creature Elf Druid. Mit Tap, add 1 Mana of any color. Oder Tap, target creature you control becomes a 3-3 elemental creature with haste until end of turn. It's still a land, activate only as a sorcery. Also so ein bisschen ein aufgepowerter 2-Mana-Dork, so ein bisschen Paradise-Druid-mäßig. Aber ohne Protection, also ohne Hexproof, ohne irgendwas anderes. Was hältst du von dem Loam Speaker? Ist es ein ehrwürdiger Nachfolger zum Lanova Elf?
Lanova Elf nicht. Ich habe ihn mit der Dryade aus Theros im Kopf, den man damals gespielt hat. Ist auch 2-Mana-0-3, hat Hexproof. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Der hat einen Angriffspunkt. Und er kann eben Länder zu 3-3 Bietern machen. Ja. Und Länder zu 3-3 Bietern machen ist schon ziemlich cool. Es ist leider Gottes wirklich eine Fähigkeit, die Wizard uns immer wieder vorgibt. So, hey, das nochmal, das ist cool. Und niemand will das spielen. Weil es macht es nur anfällig, dass es an einem Lightning Bolt stirbt.
Ja.
Oder an einem Terminate oder an irgendwas anderem. Und niemand will seine Länder animieren. Wizard sagt uns immer wieder, das ist cool, mach das doch mal. Und wir machen es gleich. Also deshalb sehe ich, das ist auch wieder so ein Hit und Miss.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es ganz nett, dass du quasi mit dem Mana-Dork noch ein bisschen was anfangen kannst, neben Mana machen, gerade wenn du den halt spät ziehst, kannst du immer noch tappen, noch einen weiteren Angreifer machen. Aber ich sehe schon einen Punkt, die Gefahr, selbst sich zu Wastelanden oder irgendwie zu Stripmine oder sowas, ist halt irgendwie zu hoch. Und dementsprechend auch, dass du es halt nur als Sorcery machen kannst. Das heißt, du kannst nicht mal ein Land als Blocker reinwerfen, dann wieder zurücknehmen. So. Das hat auf jeden Fall seine Downsides. Aber ich glaube, gerade im Hintergrund, dass wir, glaube ich, diesen Innkeeper aus Dungeons and Dragons, der rotiert doch jetzt raus aus Standard. Ich glaube, da brauchen wir halt wieder so ein 2-Mana-Äquivalent, was halt einfach 2-Mana rammt. Auch wenn er wahrscheinlich nicht so effizient ist wie der Innkeeper. Weil den hast du natürlich weggehauen oder irgendwie removed und trotzdem hast du ja noch deinen Ramp gehabt im Sinne von Treasuren oder so. Und hier hast du den natürlich auf dem Typen selber liegen, aber ich glaube, in Standard wird er schon ganz gut Play sehen. In anderen Formaten haben wir, glaube ich, bessere Äquivalente. Seien's Lanova Elfen, Elvish Mystics oder selbst Paradise Druid oder andere Sachen, die ja Hexproof haben oder so. Da kriegt man konstanter sein Mana wieder.
Ja. An der Stelle müssen wir einmal ganz kurz wie immer sagen, weil es wird auch wieder unter diesem Video stehen, von wegen blablabla, es gibt ja noch so viel mehr andere Karten und habt ihr die Karte nicht gesehen, die wurde doch dort und dort geleakt. Wir sprechen nicht über Leaks. Wir reden über Spoiler und nicht über Leaks und dementsprechend ist alle Informationen, die wir über Sheldred haben, aus einem Flavortext. Bitte beachtet das. Dankeschön.
Absolut, absolut. Tatsächlich, es gibt noch zwei kleine Punkte zu Dominaria United, die wir bisher wissen. Und zwar bekommen wir zwei neue Commander-Decks. Einmal Legends Legacy, ein Madu-themed Deck und ein Painbow, was ein Five-Colored Commander-Deck sein wird. Das Five-Colored Land wird mit Jared Carthalion als Face-Commander sein. Und das Madu-Deck wird ein Dihada-Deck sein, wer auch immer Dihada ist. Aber ja, also neue Commander-Decks kommen auch. Alter Preispunkt mit 40 Euro.
Five Color.
Das wird schwierig.
So hart vergeigen. Ja. Das werden sie so hart vergeigen. Also die Mana-Basis von so einem Deck muss so gut sein. Das werden sie so vergeigen.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, ach so, noch Thema Promos. Eine Sache noch, die wir vergessen hatten. Da mit Dominaria United so ein bisschen der 30. Geburtstag von Magic the Gathering beginnt, bekommen wir spezielle Promos für Pre-Release-Abende und andere Event-Weekends für Local Game Stores. Und das sind mal wieder Old Border-Sachen. Aber irgendwie auch in einer sehr coolen Variante, finde ich. Wir bekommen da einmal den Sarah Angel im Old Border mit halt eben einen kleinen Stamp von dem Jahr, wo die Karte zum ersten Mal gedruckt wurde in der Originalversion. Und ich glaube, nee, es ist kein neues Artwork, ne? Es sind die alten Artworks teilweise.
Genau. Soweit ich weiß, sind es die alten Artworks, die da halt nur draufgesetzt wurden.
Genau.
Also da war jetzt nicht viel mehr. Aber Ja, also es sind coole Karten rausgesucht. Ich finde es seltsam, dass es nicht alle Farben sind. Fällt mir gerade auf.
Also es sind nur 3 von 30 Promos, die es geben soll. Und es wird quasi, also wir wissen momentan von Sarah Angel, Ball Lightning und den Finnhorn-Elfen, die hier tatsächlich in Deutsch sind, was ich sehr interessant finde.
Yes.
Hat das was damit zu tun, dass die zum ersten Mal in so einem Foreign-Set gedruckt worden sind? Ich weiß, da müsste ich nochmal nachgucken, um das nochmal zu bestätigen, aber war der erste Print-Run von Finnhorn-Elfen irgendwie in Deutsch? Kann das sein?
Nö, das war einfach Eiszeit. Also einfach,
ach so.
Einfach Ice Age. Ice Age gab es in allen Farben.
Ah, okay. Aber das wird halt, das wird quasi in anderen, ach so, nee, aber tatsächlich Finnhorn-Elfen wird es nur in Deutsch geben. Also diese Promo-Version von Finnhorn-Elfen wird es weltweit nur auf Deutsch geben, was ich spannend finde. Das also macht ein bisschen
Sorgen, dass jedes Land nur ein oder jede Sprache nur eine Promo kriegt oder nur eine gewisse Promo-Sachen und nicht alle dasselbe bekommen.
Ja.
Was ich sehr schade finde, weil ich habe Finnhorn-Elfen sind coole Karten.
Absolut. Vergesst
das nicht. Ja, das sind wirklich coole Karten.
Ja.
Aber ich hätte gerne den Serra-Engel.
Ich glaube, das ist schon echt schwierig, weil 30 verschiedene Promokarten, ja. Also klar, ne, wegen 30 Jahren und so weiter und für jedes Jahr quasi eine. Aber ich bin mal gespannt, wie viele die Local Game Stores einzeln bekommen werden. Ob die halt wirklich so ein random Bulk an allen Karten bekommen werden und geben sie dann einfach random raus. Oder dass sie jetzt zum Beispiel für Dominaria United irgendwie ja 93 bis 96 kriegen und dann für das nächste Set 97 bis 2000 oh, ja, oder so. Dass du halt das quasi cool. über längeren Zeitraum sammeln kannst. Weil ja. der Geburtstag oder dieses Magic 30 soll ja das ganze nächste Jahr einnehmen. Also wird auf jeden Fall spannend. Aber ja, zu Dominaria United mit all den Stuff, den wir jetzt drumherum gesprochen haben. Wie findest du das Set? Freust du dich drauf? Wird das eine coole Geschichte? Oder sagst du, boah, da fehlt mir noch ein bisschen was?
Also ich bin ja ein Nostalgiker vom Herrn.
Ja.
Ich habe sehr, sehr lange jetzt Magic gespielt. Ich liebe alte Karten. Ich finde die Story extrem interessant, wie Magic zu Magic geworden ist. Ich bin als jemand bekannt, der als Erklärbär sich da hinsetzt und einfach stundenlang drüber reden kann, wie das früher war, wie sich was entwickelt hat, welches Deck woher kommt, warum welche Namen haben und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn wir zu Dominaria kommen oder wieder zu Dominaria kommen oder irgendwie in diese Richtung gehen, wird Wizards auch immer sehr nostalgisch und geht nochmal in die alten Sachen mit rein. Sie haben uns zwar sowas gemacht wie Sagas, was ich persönlich nicht so schön finde, im ersten Dominaria, aber sie haben auch Khan geholt. Sie haben so viele alte Planeswalker geholt. Sie haben die Story weiterentwickelt und es ist einfach ein schöner Plane. Ich finde die Idee, die sie hatten mit den Lost Legends toll.
Ja.
Ich finde Promos, ich bin gespannt, wie sie es machen mit den Love Your Local Game Store Promos.
Mhm.
Aber die sind auch wirklich gut gewählt. Wenn es 30 Jahre für 30, vor allem 30 Jahre sind 30 Promos, das ist auch was zum Sammeln und so weiter.
Absolut.
Das ist alles. Also Dominaria bisher, die Karten sind auch alle nicht verkehrt. Sie sind nicht die stärksten, aber auch nicht die schwächsten.
Mhm.
Also bisher bin ich doch relativ gehypt, gerade wenn man jetzt überlegt, aus welchem Bereich wir jetzt rauskommen, mit Double Masters 2022, was sehr viel Hype gefressen hat. Das letzte Mal, als wir nach so einem Hype-Set kamen, war Gepenna.
Ja.
Gepenna hat sich bis heute noch nicht davon erholt, dass es nach Ravnica kam.
Ja, das stimmt allerdings. Tatsächlich, ich finde es auch, ich freue mich tatsächlich auch auf das Set, aber tatsächlich mehr aufgrund der Kartenqualität, die wir bisher gesehen haben. Also Evolved Sleeper, Shivan Devastator, selbst Jaya sind so Karten, wo ich mir denke, ah, okay, das ist vom Power Level genau das, was ich von Standard irgendwie erwartet habe. So ein bisschen, wo du abwägen musst, jetzt gerade mit Blick zum Beispiel auf Pioneer, ist das eine Karte, die für das Format ausreicht? In gewissen Umständen kann man das wirklich mal ausprobieren, auch in anderen Formaten sozusagen. Und es ist halt so ein bisschen, es hebt sich, glaube ich, hoffentlich von der Kartenqualität in dem Sinne ab, dass wir nicht über den Bulk der Karten als Standardkarten denken und weg, weil interessiert eigentlich sowieso keinen, sondern dass wir so unter allen Rares, natürlich sind ein paar dabei, die Bulk sind, die man nicht so spielen will, aber dass so die Mythics und auch die Chase Rares, sag ich jetzt mal, dass die schon echt ein Power-Level haben, wo man sagt, okay, das kann man was anfangen in Pioneer, in Commander, in eben auch Standard und ja gut, Modern, da ist der Zug ein bisschen abgefahren, aber dass wir zumindest ein bisschen was davon haben, auch eben für andere Formate. Und ich mag, dass die so sehr viel Bonuskram reinschmeißt mit Legends Retold, mit Legends, mit Lost Legends, mit den verschiedenen Promos und so weiter. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie haben sich hier nochmal richtig, richtig viel Mühe gegeben. Und das ist so ein Eindruck, den hatte ich ehrlich gesagt bei New Capenna halt irgendwie gar nicht. Also klar, es war ein gutes Set, klar, es sind auch gute Karten drin und ich spiele auch viele Karten aus dem Set, aber es war jetzt keins, wo ich denke, wow, krass, das ist richtig cool, wie ich es halt zum Beispiel bei Neon Dynasty gedacht hatte. Das war halt wirklich in so einem Zugkreis von zu viel Produkt und jetzt gerade habe ich wieder so ein bisschen Aufmerksamkeitskapazitäten und die Karten sind so verständlich, dass ich mir denke, ja, weißt du was, das kann echt eine dufte Sause werden, wenn ich mir das hier so angucke.
Das stimmt.
Aber ja, wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die verschiedenen Promos, auf die verschiedenen Karten, die wir bisher gesehen haben? Und werdet ihr euch für das Set interessieren? Freut ihr euch für das rotierte Standard, was wir dann auch haben werden? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und ja, wir ziehen mal weiter zu einem weiteren Set, was uns angekündigt worden ist. Und zwar das nächste Unset erwartet uns. Nachdem es es ursprünglich in April geben sollte, ist es jetzt auf den 7.10. glaube ich, gesprungen, also irgendwann Anfang Oktober. Und zwar Unfinity, ein neues Booster-Set nach Unsanctioned, was so ein Brettspiel-Ding war, haben jetzt wieder klassische Booster-Sets. Wir haben schon drüber gesprochen, dass es ein bisschen kontrovers ist, dass es keine Silver-Border-Karten mehr gibt. Also es gibt Silver-Border-Karten, aber die sind anders gekennzeichnet und viele Karten werden halt eben auch in Legacy, Vintage und Commander legal werden. Ja, jetzt haben wir noch mal ein paar Karten gesehen. Wie ist denn dein Eindruck dahinter? Also machst du dir ein bisschen Sorgen um Legacy oder glaubst du, es wird nicht halb so schlimm werden?
Also wir haben jetzt Sticker, die wir auf Karten kleben.
Ja.
Und ich freue mich drauf, meine Sticker auf meine Duels zu kleben und die davon wieder abzukratzen.
Ja.
Habe ich richtig Bock drauf. Danke, Wizards. Also Ich weiß nicht, was sie dabei geritten hat.
Erklär einmal, wie die Stickers funktionieren. Am besten.
Man hat wie so ähnlich wie damals bei Gott, wie hieß es, Kaladesh, wo wir Energie hatten.
Ja.
Hast du eine Sticker-Energie, die du sammelst?
Ich glaube, ein Los, und ein Ticket ist es oder sowas.
Oder ein Los oder sowas, ja. Auf jeden Fall, in jedem Booster ist ein Bogen mit drin, wo verschiedene Namen, verschiedene Sticker, Bilder, verschiedene Effekte, verschiedene Typen und so weiter drauf sind. Mhm. Und wenn du genug Sticker-Energie oder Los-Energie oder so hast, kannst du die ausgeben und kannst so einen Sticker davon abpulen und den auf deine Karte kleben.
Ja. Und man muss halt wirklich dazu sagen, diese Sticker, die können halt alles Mögliche beinhalten. Das könnten andere Power Toughness sein, das kann ein anderer Name sein, das können einfach nur Bildchen sein, das können Zusatzeffekte sein, wie ich glaube, ich habe einen First Strike Sticker gesehen und sowas alles. Also es kann halt wirklich die Karte, auf die das draufgeklebt wird, nachhaltig modifizieren. Und jetzt kommen wir quasi nochmal zurück zu dem Punkt mit der Legalität. Denn gekennzeichnet für quasi Silberborderigkeit, also nicht legal für Eternal-Formate und Commander. Die haben unten als Holo-Stamp, also da, wo wir normalerweise eben diesen Raritäts-Sticker haben für Rares und Mythic Rares, die haben dort eine Eichel. Das heißt, wenn ihr auf die Karte guckt und die hat unten am unteren Rand eine Eichel baumeln, dann heißt das ist eine Silberborder-Karte. Und die ist quasi nicht für Commander per se legal oder für Legacy. Und jetzt würde man ja eigentlich meinen, okay, diese Sticker-Mechanik, die ist so Banane, die wird's ja gewiss nicht irgendwie in Black Border schaffen. Stand jetzt haben wir schon mehrere Karten, die eben dir Tickets geben, die du dann auch eben für Sticker einlösen kannst. Zum Beispiel Carnivore, ein 6-Mana, 4-6 Alien Crab Horror mit Death Touch. Und im Text, when this creature enters the battlefield, you get a Ticket, also so ein Symbol für dieses Ticket-Ding. Then you may put a sticker on a non-land permanent you own. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, hey, eine nicht-landpermanente von dir, die wird mit so einem Sticker geklebt und es ist keine Restriktion, was für ein Sticker es ist. Und dann kannst du aus deinem Jace the Mindsculpter, kannst du einen Urza's Jace the Mindsculpter machen oder einen Dark Urza's Jace the Mindsculpter machen oder sonst irgendwas, was die Karte verändert. Das heißt, Pithing Needle würde dann nicht mehr auf Jace the Mindsculpter funktionieren, sondern halt für Dark Jace the Mind Sculptor müsste man quasi benennen. Also, und es hat halt ja. so ein bisschen weirde Regelsynergien. Also, aber was genau ist es das, was du so schlimm findest? Ist es das, dass man so wirklich auf die Karte kleben soll? Oder ist es halt wirklich so dieses, diese Quatschmechanik in einem Blackboarder?
Also beides. Die Antwort ist ja.
Okay.
Ich finde es schon sehr, sehr strange, wenn ich auf meine Kreatur, keine Ahnung, auf meine Mother of Runes aus Foil Mother of Runes aus Ursas Saga so einen Sticker draufkleben soll, damit die 7-4 wird.
Ja. Also,
sorry, finde ich nicht cool auf meine Karten. Auch wenn sie extra gesagt haben, sie haben lange geresearched, um eine Formula zu finden, die Karten nicht damaged.
Ja.
Bla, bla, bla. Nein. Und auf die Inner Sleeve kann man es auch nicht, wann ist die Inner Sleeve wahrscheinlich kaputt? Und, also es ist strange. Und so eine Mechanik, so eine wirkliche halbe Quatschmechanik, warum machen sie sowas? Und wir sind uns alle einig, warum sie es machen. Sie machen es nicht, um Legacy-Leute zu ärgern, sondern sie machen es, um Commander-Spielern lustige Karten aufzudrücken, die, wenn sie Silberborder wären, die man nicht spielen müsste. Sie wollten ja schon seit jeher Commander-Spieler Silberborder spielen. Und deshalb kriegen wir jetzt so einen Mist reingedrückt. Also das finde ich unterirdisch, absolut unterirdisch.
Ich finde das auch. Ja, ich finde das auch, das hat so einen bitteren Beigeschmack, weil ich hatte mir vor nicht allzu langer Zeit die Dokumentation von Space A-Track angeguckt zum Thema Unsets, weil der genau diese Thematik eben aufgreift. Und der hat da unter anderem Mark Rosewater im Interview. Und der sagt halt, dass es ihn sehr gestört hat, dass Casual-Player gesagt haben, Silber-Border-Karten sind nicht für sie da. Das ist ein reines Draft-Erlebnis und man nimmt daraus nichts. Und er hat sich so ein bisschen gedacht, so Karten sind da designed für Commander zum Beispiel. In Unsanctioned gab es Legendaries hier, Alexander Clemelton und so weiter, die für Commander, für lustige Commander-Runden designed sind. Die sind nicht drin, damit die Erfahrung dieser Unsanctioned-Box besonders toll ist oder so, sondern halt wirklich so, hey, das ist ein cooler Effekt, der für Casual ist. Wir können es halt competitive nicht gut verpacken. Mach das mal bitte. Und ich glaube auch, Unfinity, dem wird, glaube ich, dieser Ruf von einem Trotzprodukt so ein bisschen oder Trotzkarten so ein bisschen nachgehangen. Und ich finde das auch beim ich sag mal Konsumieren der Previews sehr, sehr komisch, weil nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Far Out, ein 3-Mana Mythic Enchantment mit dem Text, also 2 Mana und ein weißes für ein Enchantment. Rather than choosing the indicated number of modes for spells and abilities you control, you may choose one or more modes. You can't choose any mode more than once. Ein Effekt, wo du denkst, alles klar, das kann ich schon irgendwie sehen, dass das halt auch mit normalen Karten funktioniert, ist allerdings eine Eichel. Also silberbrandig, also nicht legal für Commander. Obwohl es ein total uniker Effekt ist, eben auf ein Enchantment, was ja auch jetzt kein unzerstörbares Objekt ist, also sprich irgendwie Prismatic Ending in Competitive-Formaten oder, weiß nicht, Beast Within in Commander, könnte das easy handeln. Und ich hatte die Karte gelesen und dachte mir so, okay, das ist jetzt mal wirklich ein interessantes Design. Wie würde man das irgendwie ausnutzen können, mit welchen Karten und so weiter? Aber irgendwo fällt es dann wieder raus und man will sich gar nicht überlegen, weil es halt irgendwie dann doch nicht legal ist. Auf der anderen Seite hast du halt diese Stickerkarten, die teilweise Eichel sind, teilweise aber auch Blackboarder sind, wo du irgendwie denkst, ja, eigentlich will ich damit gar nicht spielen, weil es halt so komisch ist und auch für Legacy, also sie haben ja auch schon gesagt, wie das funktionieren wird in Constructed Turnierformaten. Du hast ein 50 Karten, also diese, wie du schon sagst, diese Sticker sind auf diesen Stickerbögen. Davon gibt es 50 verschiedene und du kannst neben deinem Sideboard quasi ein Zusatz-Sideboard haben von 50 dieser Sticker Bögen und die quasi in deiner Deckbox dabei haben und ne, du musst, glaube ich, vor dem Match musst du 3 zufällig davon nehmen und auf die beziehst du dich dann, wenn du einen Sticker auslöst. Und das ist halt wieder so convoluted, dass ich, also, wenn das Ganze silberbordert wäre, wäre ich komplett fein und hätte gesagt, hey, das ist ja super funny, ich kann es kaum erwarten, irgendwie meine Sticker überall drauf zu verteilen und hey, du glaubst, es ist eine 1-1, zack, es ist eine 7-7. Voll witzig. Sobald es aber diesen Competitive-Rahmen hat und man denkt einfach nur darüber nach, wie das sich auf einer Turnierebene theoretisch spielen würde, dann fängt es an, so ein bisschen weird zu werden. Und man hat wirklich so diesen Beigeschmack von wegen, warum tun wir uns das an gerade? Also ganz, ganz, ganz ja, komisch. Gut, also
ich find's auch wirklich super weird. Man hätte auch einfach sagen können, hey, Commander, ihr müsst jetzt auch Silberborder akzeptieren, fertig. Also es ist ein Spielvorsatz. Wenn die Leute es nicht tun wollen, dann wollen die Leute es nicht tun, aber sag doch einfach, die sind legal.
Ja,
dann haben total. Wir diesen Schraub nicht. Und naja, ich finde es bisher noch okay. Mhm. Es wird richtig, richtig schlimm, wenn es irgendwann eine Karte gibt, die deine gegnerischen Karten stickert. Das ist nochmal ein Punkt. Wo du hingehst und setzt dann einen Sticker auf eine Karte von deinem Gegner.
Ja.
Also das wäre auch nochmal richtig gefährlich. Und Ich finde es einfach daneben. Ich finde es nicht gut. Ich hoffe, es wird keine gute Karten geben und kein Troll wird damit jemals irgendwas machen. Und wir können alle sagen, das Set hat komplett nur Silverborder-Karten oder Commander-Karten und gib ihm.
Ja. Also, ja, das ist auch so ein bisschen das, was schon gesagt wurde. Diese Sticker-Karten oder alle Effekte, die jetzt nicht silberbordig, also nicht Eichel-Karten sind, die sind jetzt nicht dafür designt, in Legacy-Play zu sehen oder in Vintage-Play zu sehen oder in irgendwelchen anderen Constructed-Formaten-Play zu sehen. In Commander ein bisschen, aber in Commander kann ja, wenn man will, auch alles Play sehen. Aber die sind jetzt nicht darauf ausgelegt, competitive zu sein. Also der Appeal, vielleicht auch ein bisschen unschuldig gemeint, ist halt so ein bisschen wie die Universes Beyond-Karten. So, wir machen diese Karten ganz bewusst für eine Casual-Crowd, für maximal noch Commander. Liebe Legacy-Spieler, ihr müsst euch nicht aufregen, dass ihr mit dieser Mechanik konfrontiert werdet. Wahrscheinlich wird's nicht für Competitive Play reichen. Wir kennen aber auch Wizards of the Coast und die Faszination, wenn man an Nexus of Fate zurückdenkt, ein Produkt, was abgezielt war auf Commander, mit eben so ein Turn-Zauber, der dann eben standardlegal war und dementsprechend auch noch sämtliche Formate irgendwie ruiniert hat. Also, man nimmt das mittlerweile mit ein bisschen mehr Skepsis auf, aber ja, was die einzelnen Previews angeht, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 10 aus dem Set. Ich würde sagen, wir bewahren uns das so ein bisschen auf unsere Top-Listen, wenn das Set dann angekündigt wird. Und da haben wir auch schon gesprochen, wir werden das, glaube ich, sehr klar signalisieren, welche Karten jetzt für Commander legal oder offiziell für Commander legal sind und welche dann eher so Fun-Karten sind. Das werden wir für uns aufteilen, weil wir wollen klar kommunizieren, anders wie Wizards of the Coast. Von daher, ja, wird das eine spaßige Geschichte. Oder ich hoffe, dass halt das nicht den Spaß wegnimmt von Unfinity als Set. Weil ich glaube, das könnte schon immer noch das Potenzial haben, ein sehr cooles Magic-Produkt zu sein, was wir auch lange nicht mehr gesehen haben. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch Worte zu sagen zu dem Unfinity, was wir bisher haben?
Mittlerweile bin ich der Meinung, sie könnten es noch weiter nach hinten schieben.
Einfach.
Die sie nach hinten geschoben haben, wieder nach vorne ziehen oder so.
Ja, genau. Übrigens, eine Mini-News-Thema Verschiebungen. Das haben wir jetzt quasi gar nicht als einzelnes Segment geplant. Aber die Pioneer-Challenger-Decks, die kommen ein bisschen später. Ich glaube, um eine Woche oder so.
Einen Monat.
Oh, einen Monat, okay. Es wird um einen Monat zurückgeschoben.
Also statt 21. Oktober, 21. November.
Genau, einfach nur, damit ihr das ja auch am Rande gehört habt. Inhaltlich tut sich nicht viel, aber sie kommen halt ein bisschen später, was natürlich schade ist. Aber sonst wäre das ja auch, ich glaube, wir hatten halt Unfinity, die Commander-Decks und noch ein Produkt, was irgendwie auf einem Punkt irgendwie
Game Nights und Challenger-Decks. Das sind vier Sachen, die wir im Oktober hätten.
Genau.
Und jetzt kommen eben die Challenger-Decks im November.
Genau, dementsprechend wird es so ein bisschen aufgesplittet. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen sinnvoll. Ich finde es natürlich schade um die Challenger-Decks, aber naja, gut. Aber wie seht ihr das? Wie findet ihr Unfinity, das Set, was wir bisher gesehen haben? Wie findet ihr die Thematiken? Wie findet ihr die ganze Situation mit Silberrandig versus Blackborder? Mit Eichel und Nicht-Eichel? Wie hättet ihr euch das am liebsten gewünscht? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Wir haben noch eine News. Und zwar auf Magic Arena gibt's neue Anthologies. Anthologies quasi eine Sammlung von Karten, die man sich für einen Gegenwert von Gems bzw. Gold bzw. natürlich auch dann Echtgeld im Store auf Magic Arena kaufen kann. So einer der wenigen Wege, wo man sich direkt Karten aus dem Laden kaufen kann sozusagen. Haben wir jetzt mal wieder bekommen. Und in zweifacher Ausführung einmal die Explorer Anthology 1 und die Historic Anthology 6. Also da haben wir ab sofort quasi zwei man möchte fast sagen Produkte, aber es sind ja eigentlich nur Karten, die ins System gespielt werden, zur Auswahl. Ja, wie findest du die Anthologies erstmal, sag ich mal, allgemein als Produkt für Arena? Und wie ist so dein Ersteindruck auf diese Anthologies, die wir bekommen haben?
Ich hatte so viel Hoffnung in den Explorer. Mhm. Und sie fangen jetzt denselben Mist an, den sie mit der Story auch gemacht haben. Und sie ruinieren es schon wieder.
Ja.
Also, die Explorer-Anthologie ist ganz nett. Da sind ein paar coole Karten drin. Mhm. Aber jetzt nichts, wo ich sage, das kenne ich aus dem Pioneer.
Ja.
Also es ist gefühlt keine, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine Karte, wo ich sage so, hey, das schreit Pioneer.
Ja.
Weil Explorer haben sie angekündigt als Mini-Pioneer, was irgendwann Pioneer werden soll.
Ja.
Und jetzt vergeigen sie es schon wieder. Die Historic-Anthologie, die war völlig daneben gesprochen. Ich finde Anthologie ein bisschen dreist und die Historic-Anthologie, die ist richtig dreist.
Ja.
Die waren nie gut. Also klar, du bekommst von jeder Karte 4 Stück, wenn du sie kaufst.
Ja.
Okay, Rare-Slots. Aber du musst sie dann auch alle wollen. Und das finde ich halt sehr, sehr strange. Und
ja.
Dann ist es auch noch Historic. Und ich verstehe eigentlich schon, wer Historic überhaupt noch haben, wenn wir jetzt. Wie viele Formate haben wir mittlerweile auf Magic Arena? Das ist doch Wahnsinn.
Also, wir haben Standard Alchemy als die Standardformate. Natürlich muss man das doppelt haben. Dann hast du das quasi, was irgendwann Pioneer werden soll, Explorer. Dann hast du Historic, was mal sehr ähnlich war zu Pioneer, was aber dann was Eigenes geworden ist. Und dann hast du noch Historic Brawl, was quasi deren Version von Commander ist. Was auch nochmal, ach so, und es gibt dann noch natürlich so gesehen auch noch normales Brawl. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Alchemy Brawl machen. Und dann gibt's quasi noch Unterformate im Sinne von, ich glaube, es gibt noch Artisan-Varianten von Standard, Historic, Explorer weiß ich nicht, und Pauper-Varianten, wo dann jeweils Commons nur in Pauper und Artisan sind dann noch mal Uncommons und Commons, die dann legal sind. Aber das sind so diese rotierenden Formate, die es nicht wirklich gibt, sondern immer nur mal hier und da, wenn sie gerade lustig sind. Aber ja, ein bisschen viel, ein bisschen unübersichtlich, vor allen Dingen nicht, wenn man die Sachen nicht spielen kann. Ich hätte voll Bock auf Magic Arena Pauper, kann ich aber nur spielen, wenn mich Magic Arena lässt. Das finde ich ein bisschen schade. Jedenfalls Explorer Anthology. Ich würde einmal alle Karten durchgehen und danach können wir über einzelne Karten mal noch kurz sprechen. Wir bekommen in Weiß Favorite Hoplite und Rally the Ancestors. In Blau bekommen wir Endsoul Artifact und Mausoleum Wanderer. In Schwarz, wahrscheinlich der größte Bringer für diese Explorer Anthology, ist Kalitas, Traitor of Gate. Shadowborn Apostle und Tainted Remedy. In Rot bekommen wir Alesha, Who Smiles at Death, Searing Blood, Team of Battle Range und Titan Strength. In Grün haben wir Back to Nature, Elvish Mystic, Tireless Tracker. Multicolored bekommen wir Battlewise Hoplite, Siege Rhino, Slaughter Games, Supreme Verdict und als Artefakt Hangerback Walker und dann noch als Land Darksteel Citadel. Also eine bunte Mischung und ich würde dich fast so ein bisschen kategorisieren in sehr sinnvoll für Explorer, wenn es in die Richtung Pioneer gehen sollte. Darunter würde auf jeden Fall Favorite Hoplite für die Boros Heroic Decks hingehen, Mausoleum Wanderer für die Spirits Decks, Endsoul Artifact einfach als ein sehr bekanntes und sehr beliebtes Einsteiger-Deck, wo man da eben mit Artefakten versucht, so schnell wie möglich eine 5-5 zu machen. Kalitas auf jeden Fall perfekt, weil das ist eine sehr wichtige Karte auch in Pioneer. Elvish Mystic finde ich auch sehr gut. Eben jetzt haben wir diese 8 Elfen-Geschichten, die wir eben auch in Pioneer kennen. Dann so, ich sag mal, ach so, Supreme Verdict muss man auch nennen. Ist einfach der de facto beste Wipe, den Board-Wipe, den wir im Format haben. Dann gibt es so eine B-Kategorie, wo dann sowas reingeht wie Tireless Tracker oder Back to Nature. Auch sowas wie Searing Blood würde ich da reinpacken, wo ich sage, okay, das spielen manchmal Leute, aber hauptsächlich so im Sideboard. Auch sowas wie Rally the Ancestors ist auch, glaube ich, so ein C-Tier-Deck, wo Leute immer wieder mit herumspielen. Und dann eigentlich der ganze Rest ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was sie sich dabei so ein bisschen gedacht haben.
Was? Willst du etwa das Tier 1 Shadowborn Apostle Pioneer?
Ey, aber Shadowborn Apostle, muss ich sagen. Das fällt in so eine weirde Kategorie, wo ich sehen könnte, dass viele Leute damit gerne herumspielen würden, weil es natürlich eine dieser Karten ist, von der du unlimitierte Anzahl an Karten von im Deck haben kannst. Und das ist so in Casual immer sehr, sehr beliebt. Und wenn man sagt, okay, wir wollen diese Anthology vermarkten, nicht nur an Competitive-Spieler, sondern eben auch in so ein bisschen Casual-Leute, dann finde ich so, ich finde so ein Shadowborn of Postal fände ich okay.
Wie viele kriegst du denn jetzt davon? Weil 4. Du kriegst ja immer so, also kriegst du einfach nur ein Playset, weil normalerweise hast du stand bei den allerersten Anthologien stand dabei so viele wie spielbar sind.
Ja, ja, genau. Nee, also bei diesen so viel wie du spielen kannst, ist immer die Regelung, dass du, wenn du 4 hast, hast du unendlich viele. Dann kannst du halt auch dein ganzes Deck damit vorhauen. Also es könnte 54 oder 120 oder wie viele du haben willst. Du hast dann einfach das Playset, wenn das voll ist, dann hast du so viele, wie du brauchst, sozusagen. Aber ja, also also von meiner Seite aus, also es sind halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, warum? Warum sind die Sachen drin? Also Shadowborn Apostel habe ich auch erst gedacht, warum? Aber dann mit dieser Erklärung von wegen, ja, casual, ja, okay, ist ein nettes Spielding. Und in so einer Anthology darf ja auch irgendwie jetzt aus irgendeinem Grund nicht jede Karte ein Volltreffer sein. Aber Alesha, Who Smiles at Death, eine Commander-primäre Karte.
Human Stable.
Ja, nee, nicht wirklich. oder auch sowas wie Battlewise Hoplite, was so eine Version von dem 10th District Legionnaire ist, nur halt in Azorius und ohne Haste, was die falschen Farben sind, so. Wo ich mir denke, das spielt halt keiner. Niemand spielt Jeskai Heroic, sondern halt eben nur Boros. Und was halt ein ganz großer Miss ist, ist halt tatsächlich der Monastery Swift Spear. Der hätte da irgendwie reingemusst. Zum einen halt, um die roten Decks zu stärken, jetzt wo Kalitas im Format ist und Supreme Verdict, aber auch zum anderen, weil es halt auch für Heroic der essentielle One-Drop ist, neben natürlich Pharaoh Toplight. Aber ja, also ich glaube, die krasseste Realisation, die ich bei der Ankündigung dieses Sets habe, ist so, okay, sie werden Pioneer ordentlich hinauszögern und ordentlich monetarisieren wollen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich, ja, schon so 5 bis 10 Anthologies brauchen, um quasi Explorer in ein Format zu formen, was ähnlich wie Pioneer ist, oder womit du zumindest, sag ich mal, die Top 20 Decks so mehr oder weniger spielen kannst, die auch in Pioneer gespielt werden. Und ich glaube, das werden die sich was kosten lassen. Also, ich weiß nicht, wie siehst du die Auswahl bei der Explorer Anthology?
Ich verstehe nicht, warum sie jetzt nicht hingegangen sind und haben sich die Challenger Decks genommen.
Ja.
Und haben eine Anthologie gecraftet, die fehlende Karten für diese Challenger-Decks hat.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Arclight Phoenix drin ist. Ich glaube nicht.
Meinst du auf Arena?
Ja.
Doch, der ist drin, weil er in Ravnica Legions und so weiter drin war.
Ah, stimmt. Aber halt so Sachen, dass sie halt wirklich hingehen und sagen, hey, wir suchen uns jetzt Karten raus, die zu diesen Challenger-Decks passen, und wir schmeißen die da rein. Damit Leute schon mal diese Challenger-Decks bauen oder kaufen oder andersrum auf Arena spielen und dann die Dinger kaufen und so weiter. Aber das, was mache ich mit Tainted Remedy? Also,
ja.
Ist ganz nett in einem Live-Gain-Deck. Aber, oder Seed Rhino. Seed Rhino hatte den High Peak vor, warte, wann war die Karte rausgekommen? Vor 10 Jahren?
Ja.
Also, sorry, was? Und so geht es halt in einer Tour weiter. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall, wenn ich mir eine von beiden aussuchen müsste, auf jeden Fall die bessere. Aber, ja.
Ich kann dir sagen, warum Tainted Remedy drin ist. Was ich bei einer Umfrage auf unserem YouTube, also auf dem Gamery YouTube-Kanal in den Community-Tab gemerkt habe, weil ich habe gefragt, wenn du eine Farbe bannen könntest, welche Farbe würdest du bannen? Und es haben überraschend viele Leute weiß gesagt, weil ich glaube, sehr viele Leute Arena spielen und dort in Explorer und Historic eben die Soul Sisters Life Gain Decks sehr, sehr krass gespielt werden. Und ich glaube, Tainted Remedy ist da sogar ein recht okayer Call, die mit reinzunehmen, einfach nur um halt so ein Sideboard-Life-Gain-Hate drin zu haben für diese Übergangsphase. Also ich kann sagen, dass Lifelink ist eigentlich kein Problem in Pioneer. Aber natürlich kann ich verstehen, dass wenn du in eine Meta kommst, wo irgendwie gerade in Best of One jedes zweite Deck ist irgendwie Mono-White-Life-Gain, dass du dann was irgendwie drin haben willst, um das zumindest als One-Off oder Two-Off irgendwie zu kontern. Sonst ist es natürlich eine sehr, sehr komische Karte, eine sehr komische Auswahl, weil es auch kein Combo-Potenzial oder sonst was damit gibt. Und ja, also ich kann auch nur so ein bisschen drauf gucken und ich verstehe halt nicht so ganz, warum sie den Weg gegangen sind. Also, dass wenig Staples dabei sind für Pioneer, kann ich verstehen. Im Sinne von, sie wollen halt viel Geld machen und das finde ich nicht okay, aber ich kann es nachvollziehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum nehmen sie denn Parts aus Decks, die es schon gibt, und verfeinern diese Decks, die es schon gibt, anstatt Karten reinzunehmen, die neue Archetypen bringen sollte. Perfektes Beispiel, Mausoleum Wanderer. Eine wichtige Karte für Pioneer und auch für Explorer, auf jeden Fall für das Spirits Tribal Ding. An dieser Stelle hätte ich aber so viel lieber einen Spellqueller gesehen. Einfach nur, damit wir von dem Mono-Blue-Spirits, was wir jetzt sowieso schon in Explorer haben, auch endlich mal eine Azorius-Variante. Und wir haben ja auch Collected Company drin, dass wir eine Band-Variante daraus bauen können. Und halt nicht festgefahren sind auf dem Mono-Blue-Train, sag ich jetzt mal. Und das sind wir halt mit Mausoleum Wanderer weiterhin. Ähnlich mit, ja, Kalitas, also Rakdos Midrange-Decks sind halt eben schon die stärksten Decks im Format so. Die wurden jetzt halt noch mal besser, anstatt dass wir halt eine Agro-Variante reinbekommen haben, die es irgendwie noch nicht gibt oder sowas. Ne? Also es ist immer so bei jeder Entscheidung, also hinter vielen Entscheidungen stehe ich auch, aber auch zum Beispiel Slaughter Games ist so ein typischer, oder wo ich sagen würde, da hat jemand nicht genau hingeguckt, warum diese Karte in Pioneer gespielt wird. Sie wird nämlich nur in Niv-to-Light Combo-Decks gespielt, also die Bring-to-Light, Niv-Mizzet Combo, weil sie eben Rakdos-farmed ist und eben suchbar ist, eben mit dem Niv-Mizzet. Weißt du, was fehlt auf Arena? Bring-to-Light. Die essentielle Combo für dieses Deck. Und da würde ich mir halt schon echt wünschen, bevor sie irgendwelche Parts reinbringen, die du besser schon auf dem Klienten hast. Also Slaughter Games ist auch nur eine Multicolored-Variante von einer anderen Karte, die es auch schon auf Arena gibt, dass du dann erstmal die essentiellen Part reinbringst. Wo ist mein Support für ein eventuelles Lotus-Field-Combo-Deck? Wo hast du andere Sachen, die irgendwie, weißt du, sowas wie Reflector Mage oder andere Sachen, die halt eben, ja, einfach so dem Charakter von Pioneer eben deren Ecken und Kanten geben, sag ich jetzt mal. Und das fehlt halt hier komplett. Es ist sehr easy gehalten, sehr casual gehalten, sehr Dripping-Down-mäßig, von wegen, wenn das so weitergeht, werden wir in 5 bis 6 Jahren noch kein Pioneer haben. Und ich hoffe, dass sie neben den Anthologies noch einen anderen Plan haben, mehr Karten für Pioneer reinzubringen. Weil so wird's echt lange dauern, glaube ich. Also.
Das stimmt.
Ja, tatsächlich, Blick auf die Historic Anthology. Ich weiß gar nicht, ob du da so viel zu sagen willst. Die große Enttäuschung liegt, glaube ich, in der Auswahl der Länder.
Ja, genau. Es sind halt sehr, sehr schlechte Länder drin. Es ist das, was wir vor Jahren hätten gewünscht uns an Anthologien aus halt die Länder. Es sind halt die Dinglands,
Bridges, die Artefaktländer, die indestructible sind.
Die Artefaktländer aus MH2 sind Commons, soweit ich weiß.
Ja, sind also die Anthology besteht aus 20 Karten. 10 davon sind multicolored, also Taplands, die in Common sind. Also,
und dann kommen halt extremst coole Modern Staples.
Ja.
Sowas wie, also Chalice of the Void.
Ja.
Ich finde, das kein Modern Staple, ist aber ein Legacy Staple. Wir haben Glimpse ist auf der Unthinkable List so eine der Mill Modern Staples.
Ja.
Wir haben Tarmogoyf. Wir haben aus irgendeinem Grund Go Shintai, das ist dieser Schrein-Commander.
Ja.
Vielleicht für Historic Brawl oder
auf jeden Fall
irgendwas, wo ich mir auch denke, so, okay. Dann haben wir so ein auch aus, ich glaube, aus Kamigawa, Laelia Blade Reforged.
Das ist auch ein Commander-Set-Karte, glaube ich.
Ja, ja, aber ich weiß nicht, aus welchem Commander sie kam.
Achso, ja.
Knight of Soul Betray, was soll das? Ein Ophiomancer ist eine coole Commander-Karte. Ich merke so langsam dann. Phyrexian Metamorph, coole Commander-Karte. Und Avacyn, coole Commander-Karte.
Ja.
Also es ist halt, man zahlt halt für die Artefakt-Bridges und für den Tarmogoyf und das Glimpse und alles und die Chalice und alles andere sind so Commander-Sachen.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, das ist halt, ja, ist einfach, ja, ich find die einfach seltsam und müllig, aber das liegt halt daran, dass ich Historic schon lange abgeschrieben habe, glaube ich. Ja,
ich finde auch den Charakter von Historic ist halt ein schwieriges Format, seitdem Alchemy-Karten da legal sind. Sind, glaube ich, auch selbst die Die Hard, zumindest von Paper kommenden Historic-Fans, raus. Also ich hätte den Appeal von Historic noch ein bisschen verstanden, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so Magic Arenas Legacy, weil du sehr powerful Karten drin hast, auch mit MH2-Sachen und so weiter. Aber durch diese Digital-Only-Karten das hat, glaube ich, vielen Leuten die den Spaß ruiniert, wenn du da halt mit, ja. Und vor allen Dingen, was ich halt auch ein bisschen blasphemisch finde, ist halt sowas wie, wenn sie jetzt für Historic zum Beispiel einen Tamagoyf rebalancen und dem irgendwie, weiß nicht, anstatt Sternchen, Sternchen, plus eins und plus zwei Sternchen eben geben und irgendwie anpassen. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was das für Möglichkeiten bietet. Aber ja, also von der Historic Anthology würde ich persönlich ganz weiten Abstand lassen, weil ich glaube, da lohnt sich der Preis halt eben nicht, wenn die Hälfte des Sets sind einfach Länder, die du dir halt craften kannst mit Common Wildcards. Und ich glaube, buchstäblich jede andere Common aus irgendeinem Set, das könnte ja auch zum Beispiel aus Legends sein oder aus irgendwelchen, keine Ahnung, High-Power-Sachen. Weißt du, irgendwie, es gibt ja starke Commons, so, ne? Warum man jetzt hier die Bridges irgendwie mit reingenommen hat, weiß ich nicht. Ich meine, sind Artefaktländer, sie werden ein bisschen gespielt in Pauper, also in Paper-Pauper, aber
ja, aber doch nicht alle, dann, selbst in Modern werden sie auch gespielt, aber dann doch, wer braucht denn das Rot-Grüne davon?
Ja, total. Niemand.
Also total. Das Blau-Weiße, das Blau-Schwarze, okay, vielleicht das Schwarz-Weiße, okay, aber dann hört's halt schon auf.
Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich finde, beide Anthologies haben so einen bitteren Beigeschmack. Ich würde tatsächlich fast schon eine Empfehlung aussprechen für das Explorer Anthology. Einfach nur, weil quasi, da sind schon ein paar Karten drin, die man, wenn man Explorer wirklich spielen möchte, sag ich mal, auf Pionierniveau, lohnt sich das einfach schon, einfach nur, weil man sich die ganzen Wildcards spart für Supreme Verdict, für Siege Rhino, für den Kalitas und so. Da hat man schon mal eine ganz gute Grundlage, sag ich jetzt mal. Das finde ich schon ganz nett. Aber es sei denn, man braucht von der Historic Anthology buchstäblich jede andere Karte, außer die Bridges, würde ich davon abraten, da zuzugreifen tatsächlich, sondern sich einfach die Karten, die man dann wirklich braucht für Commander, für Historic Brawl, die brauchst du ja sowieso nur einmal zu craften und dann hast du sie ja quasi. Also da gerne in die Wildcards greifen, wenn man denn da die Karten haben möchte. Ich weiß nicht, siehst du das anders?
Ich würde keine von beiden kaufen, aber das liegt halt dran, dass ich halt so weit von Arena mittlerweile raus bin und sehr enttäuscht von der Explorer-Anthologie bin und dementsprechend.
Ja, ich hab immer noch ein bisschen Hoffnung halt für Explorer und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Arena im allgemeinen Auge, weil ich glaube ja immer noch nicht dieser Soundbug gefixt ist und so weiter, dass halt das Explorer so ein bisschen der Move sein könnte, wo das noch mal so ein bisschen, okay, jetzt hören wir auf euch, so jetzt bringen wir irgendwie Explorer oder Pioneer Masters als Online-Set irgendwie raus und das kannst du draften und da hast du irgendwie 100 Karten, die super gut sind für Pioneer und viel mehr brauchst du ja nicht, was auch wieder banal ist, wenn man sich anguckt, dass für Alchemy sechsseitige Karten mittlerweile designt werden, aber egal. Also auf der einen Seite haben wir Digital-Only-Karten, die keiner will, die wir links und rechts in die Hälse gestreut bekommen und für Pioneer-Karten, da müssen wir wirklich monatelange Bitte, Bitte und Danke sagen und da bekommen wir eine lauwarme, okaye Auswahl und noch nicht mal einen Home-Run. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn man Explorer eben spielt und wenn man Explorer interessiert ist, dann kann man sich da gerne dran laben, ohne schlechtes Gewissen, finde ich. Und vielleicht hat man sich auch das Gold erspielt, die 25 Gold, die man sich eben hat. Dann kann man sich sogar noch echt Geld sparen. Aber ja, das soweit daraus. Die Anthologies gibt's auch schon auf dem Klienten. Wie gesagt, wir sind ein bisschen spät dran mit vielen News, weil wir letzte Woche im Urlaub waren. Aber dementsprechend hier einmal unsere Meinung noch dazu. Und ihr könnt's euch, wenn ihr jetzt hier gerade hört und denkt, verdammt nochmal, Explorer Anthology, davon wusste ich ja noch nichts. Ich gehe jetzt sofort auf Arena und kaufe mir das, dann könnt ihr das jetzt tun. Was besser ist, als wenn wir über Challenger-Decks reden, die dann nochmal einen Monat verschoben worden sind. Aber naja, gut. Tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, wir lassen das Ask Us Anything diese Woche leider bleiben. Das tut uns natürlich sehr leid. Aber nächste Woche kommen wir da gewiss dazu. Da haben wir quasi hoffentlich weniger News oder weniger neue News, die wir erstmal besprechen wollen. Aber trotzdem, wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne in den Gamery/Radio Ravnica Discord. Stellt dort eure Fragen. Und auf dem Discord findet ihr auch wunderbare Gelegenheiten zum Magic-Spielen über Spelltable, zum Tipps und Tricks für neue Anfänger, zu Tipps und Tricks für erfahrene Spieler, für wie baue ich mein Lieblings-Legacy-Deck oder was mache ich eigentlich mit einem Pioneer-Deck. könntet ihr gerne, und für alle anderen Formate natürlich auch, kommt da gerne drauf und diskutiert mit einer fabelhaften Community, die mit sehr viel Herz bei der Sache ist. Und an dieser Stelle auch nochmal einen ganz persönlichen und herzlichen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, die da namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Faria so heißen. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr monatlich die Lampen anlässt bei Radio Ravnica. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen Patreon-Gold, alle anderen Patreon-Unterstützer, auch in den anderen Tiers. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Ja, immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.